Herzlich willkommen zur Audioeinführung zu Domenico Sarrós Oper Die Donna Abbandonata am Staatstheater Meiningen. Mein Name ist Bernhard Loges. Als Musikdramaturg werde ich Ihnen dieses barocke Meisterwerk nun vorstellen. Die Spielzeit 2025/26 widmet sich dem Jubiläum Herzog Georgs II. Von Meiningen, der hier mit den Meiningern Theatergeschichte geschrieben hat. Auch wenn er damals die Oper abgeschafft hat, so finden sich doch in dem Archiv im Schloss Elisabethenburg ganz besondere Schätze, die aus seiner Familie stammen. So hat sein Urgroßvater, Herzog Anton Ulrich von Sachsen-Meiningen, als Librettosammler in ganz Europa und vor allem in Wien Libretti berühmter italienischer Opern gesammelt und diese mit nach Meiningen gebracht. Auch wenn das Libretto heute verschollen ist, es ist 1946 nach St. Petersburg gebracht worden, dort verlieren sich seine Spuren, hat Anton Ulrich mit der Partitur von Die Donna Abbandonata und Domenico Sarrò ein ganz besonderes Werk hier gelagert. Georg II. Entdeckte die Musikaliensammlung seines Urgroßvaters wieder und machte sie in seiner Bibliothek ab 1912 öffentlich. Der Klarinettist und Musikdirektor der Hofkapelle, Reinhard Mühlfeld, schrieb in einem Artikel über die Sammlung, sie sei nach modernen Begriffen veraltet, aber musikgeschichtlich wertvoll. Heute wird die Sammlung im Max-Reger-Archiv in Schloss Elisabethenburg aufbewahrt. 2005 wurde im Rahmen des Güldenen Herbstes unter der Leitung von Ludger Remy im Meininger Schloss bereits ein Konzert mit ausgewählten Arien von Die Donna Abbandonata aufgeführt. Jens Neundorf von Enzberg hat die Oper in Vorbereitung der Jubiläumssaison entdeckt und auf den Spielplan gesetzt zu seiner szenischen deutschen Erstaufführung, die wir hier feiern. Dieses Werk ist ein ganz besonderes, vor allem weil es das erste Werk von Pietro Metastasio ist. Pietro Metastasio ist der Librettist und Dichter des 18. Jahrhunderts in Italien. In Rom geboren, wurde er bereits sehr früh gefördert durch Gravina, einen Mitbegründer des bedeutenden Literaturzirkels Accademia dell'Arcadia, und galt als berühmter Improvisator und auch Übersetzer Homers beispielsweise, den er mit 12 übersetzt hat. Er schrieb in diesem Alter auch schon eine Tragödie in Senecas Stil und war 1718 nach Neapel umgezogen, wo er durch die Primadonna Marianna Benti Bulgarelli, genannt La Romanina, gefördert wurde, die später auch die Dido in der Uraufführung von Die Donna Abbandonata sang. 1724 wurde sein erstes Opernlibretto Die Donna Abbandonata von Domenico Sarrò vertont, am 1. Februar uraufgeführt und wurde ein solcher Erfolg, dass es in Folge mehr als 60 Mal vertont wurde. Unter anderem von Johann Adolf Hasse und Georg Friedrich Händel, der ein Pasticcio aus einzelnen Werken Leonardo Vincis geschrieben hat, das ebenfalls den Titel Die Donna Abbandonata trug. Domenico Sarrò, der Komponist dieser Uraufführung, war Kapellmeister in Neapel, komponierte zahlreiche geistliche Werke und Kantaten, aber auch Intermezzi und Opern. Die Uraufführung im Teatro San Bartolomeo in Neapel war direkt mit dem Intermezzo Dorina e Nibbio verknüpft, einem Intermezzo, das jeweils in den Pausen zwischen den drei Akten gespielt wurde. Im Gegensatz zu unserer heutigen Zeit war damals eine Oper nicht nur ein Werk, was über wenige Stunden, sagen wir mal 2 oder 3, lief, sondern eben über einen ganzen Abend. Das heißt, neben dem weit länger als 3 Stunden dauernden Abend wurde in den Pausen in diesem Intermezzo ebenfalls ein eigenes Stück gespielt, was den Abend so ohne Probleme auf 5 bis 6 Stunden anschwellen ließ. Selbstverständlich haben wir für Meiningen für Sie einen kürzeren Abend aufbereitet und selbstverständlich hat sich ein Team diesem Abend gewidmet, das sich sehr, sehr konkret mit diesem Stück auseinandergesetzt hat und auch mit der Partitur beschäftigt hat, die hier auf Schloss Elisabethenburg gefunden wurde. Der musikalische Leiter der Produktion und Dirigent Samuel Bechli und Regisseur Dietrich W. Hilsdorf haben in ihrer Fassung viel gestrichen, weil sich Barockopern damals über viele Stunden erstreckt haben, inklusive besagten Intermezzos in den langen Aktpausen. Dadurch hat sich einiges gelichtet in der Handlung und die Handlung fokussiert sich so auf die 6 Hauptfiguren. Das betrifft auch die Instrumentation. Bächli hüllt besondere Klangfarben heraus und betont dadurch diese fantasievolle Musik. Drei verschiedene Instrumente setzt er beispielsweise zur Begleitung der Rezitative ein. Eine Laute, ein Cembalo und eine Barockorgel. Die Zuschauer, die 1724 in die Uraufführung kamen, kannten die ganze Vorgeschichte der Figuren. Aeneas floh nach mehr als 10 Jahren Krieg in Troja über das Mittelmeer, um endlich den Ort zu finden, wo er das neue Troja aufbauen kann, nämlich Italien. Das wird dann das spätere Rom. Er landet auf der Reise aber zufällig im heutigen Tunis und da herrscht die raffinierte Königin Dido, die ebenfalls geflohen ist. Sie kam aus Tyros an die kleinasiatische Küste. Nachdem ihr eigener Bruder ihren Mann ermordet hat, ist sie geflohen und hat trickreich Karthago gründen können. Diese beiden Menschen treffen sich und wenn nun Didos Schwester Selene ebenfalls in die Aeneas verliebt ist, merken wir, dass es hier beinahe schon eine Art komische Konstellation geben könnte. Ein Autor wie Shakespeare oder auch Goldoni hätte hieraus sicher eine Komödie gemacht. Dido ist in dieser Oper eine sehr selbstbewusste Königin und eine große Intrigantin. Es gibt eine Szene, in der sie mit 2 Männern, Aeneas und dem maurischen König Jarba, jongliert. Neben dem Dreiecksverhältnis zwischen Dido, Aeneas und ihrer Schwester Selene gibt es also ein zweites Dreiecksverhältnis, Dido, Aeneas, Jarba. Das ist eine äußerst dramatische Geschichte, denn die beiden Männer wollen einander ständig umbringen, tun es dann aber doch nicht. Auch Selene hat einen weiteren Liebhaber, nämlich Araspe, einen Diener Jarbas, und steht so in einem dritten Dreiecksverhältnis zwischen Aeneas, den sie liebt, und Araspe, der wiederum sie liebt und den sie nicht zurückliebt. Wir haben also 3 Dreiecksverhältnisse und dann noch eine intrigante Figur, nämlich Osmida. Sie ist eine Art Doppelagentin, möchte selber Königin von Karthago werden und verrät alles und jeden. Im Original hat diese Oper ungefähr 12 Schauplätze. 6 Personen und keinen Chor, dafür eine ganze Menge Statisten und eine große Schlacht, auf die hier verzichtet wird. So wird aus Didona Abbandonata im Grunde ein Kammerspiel. Dietrich Hilsdorf hat für dieses Kammerspiel einen Spielraum mit Bühnenmalerei entworfen, wie sie auch zur Zeit Georgs II. Üblich war. In einem einzigen Raum treffen diese 6 Leute zusammen und es ist ein wenig wie bei Geschlossene Gesellschaft von Jean-Paul Sartre. Hier ist die Tür zu. Alle sind eingeschlossen. Diese 6 Personen suchen einen Ausweg aus ihrer Situation. Es kommt darauf an, was diese Menschen hier miteinander machen. Das ist das Spiel. Man sieht 6 Menschen, die Theater spielen und manchmal auch wieder in ihre Garderobe zurückgehen. Dort sitzen sie, um auch wieder aus der Garderobe herauszutreten und sich einzubringen. So spielt die Donna Abbandonata auf der einen Seite in der Zeit um 1724, auf der anderen Seite kann dieser Konflikt auch von heute sein. Auf der linken Bühnenseite sehen sie immer wieder in diese Garderoben herein und immer wieder können die Menschen von dort auftreten. Die Donna Abbandonata ist im Kern ein Schauspiel. Hierin passt es wunderbar zum Jubiläum Georgs II., der vor allem für die Entwicklung des Schauspiels hier in Meiningen maßgeblich war.